Ja, und vor allem ist es auch super, wenn du sagst, du möchtest einen abwechslungsreichen Job haben, weil jeder Tag ist anders. Jeden Tag bist du anders, du arbeitest im Team, du arbeitest mit Eltern, du arbeitest mit Kindern, du arbeitest vielleicht auch mit Schulen zusammen. Es ist wandelbar und flexibel. Du brauchst sehr viel draußen, du machst Ausflüge. Also da haben mich manche andere, die dann in der Schicht gearbeitet haben, beneidet.
Hallo und herzlich willkommen zum Jobgeflüster Podcast. Mein Name ist Alex und als Gründer, Speaker und Coach kämpfe ich seit Jahren für eine Welt, in der jeder spielend leicht den richtigen Beruf für sich finden kann. Wenn dich interessiert, was es da draußen noch so für interessante Berufe gibt, bist du hier genau richtig. Denn egal, ob du gerade vor deinem Schulabschluss stehst, mitten im Studium steckst oder vielleicht sogar eine berufliche Neuorientierung suchst, am Ende nimmst du hier garantiert wertvolle Impulse mit. Liebe Ute, wie schön, dass du im Jobgeflüster-Podcast am Start bist. Wie geht's dir? Fühlst du dich wohl? Bist du schon ganz aufgeregt?
Ja, natürlich. Hallo Alex. Schön, dass ich heute mit dabei sein darf.
Hervorragend. Du weißt, der Jobgeflüster-Podcast kümmert sich, berufliche Geschichten und Laufbahnen andere zu inspirieren, herauszufinden, wie sie eben auch ihren, ich nenne es jetzt einfach mal, Traumjob finden können. Und für dich gleich zum Einstieg, woher, wie alt, was machst du? Wenn du das sagen möchtest, ist natürlich keine Pflicht.
Natürlich, ich habe gar keine Geheimnisse. Also mein Name ist Ute Dungel, ich bin jetzt 38. Ich habe als Kind schon einen Herzensjob oder meine Vision schon damals, also als Kind gehabt, ich möchte später mal Kindergärtnerin werden. Und habe das dann auch gemacht. Dann später hieß es natürlich Erzieherin, aber für mich war das immer die Kindergärtnerin, weil sie auf die Kinder eben achtet und das Potenzial aus ihnen rausholt, was in ihnen steckt, wie eine Gärtnerin auch.
Das ist schön gesagt. Ein schönes Bild mit der Gärtnerin, die diese Knospen und Samen und Pflanzen dann, ne, aus den Kindern die Potenziale rausholt. Bevor wir weiter reingehen, gern für dich direkt auch nochmal eine random question. Bist du bereit dafür?
Natürlich, ja damit.
Sehr, sehr gerne. Hast du eine Lieblingsfarbe? Und wenn ja, welche?
Türkis ist für mich Sommer, ist für mich das Meer. Und vor allem diese Helligkeit nochmal. Ich liebe die Blautöne. Es steht auch vor allem für die Kommunikation, die Vision. Und da ist es nochmal meine Farbe, in dem ich einfach nochmal so die Klarheit und Weite finde.
Ja, das resoniert direkt mit mir. Vor allem diese Meerfarbe Türkis, da denkt man direkt an Urlaub und Freiheit, Freizeit. Schöne Sache. Ja. Haben wir schon ein bisschen mehr über dich erfahren. Siehst du, so schnell kann es gehen. Als nächstes gerne, was genau machst du denn aktuell? Und nimm uns da gerne mal mit auf die Reise, damit ein Zuhörer sich vorstellen kann, was gerade bei dir los ist beruflich.
Also beruflich ist es so, dass ich Kleinunternehmerin bin, dass ich freiberuflich bin und die Menschen immer mehr in ihre Stärke und in ihre Talente begleite. Dass sie einfach auf dem Weg, wo sie gerade sind, dass sie eine Begleiterin an der Seite haben, die einfach mit ihnen gemeinsam die Stärken herausfindet und dadurch auch dieser innere Weg einfach sichtbarer wird. Und das mache ich durch die Kreativität und natürlich auch das, was du jetzt machst, anhand von Fragen. Und für mich ist es ja auch immer so, alles steckt ja wirklich in uns und es liegt am Gegenüber, wie kann er die Sachen herauskitzeln und noch mehr an dem anderen stärken. Und das finde ich so das Besondere. Ich bin Erzieherin gewesen und war auf dem Werdegang, weil ich gemerkt habe, einfach durch die Kreativität, das liegt mir total und ich kann das nicht bis zum 60. Lebensjahr machen, bis zur Rente, weil ich gemerkt habe, die kleinen Stühle, die tun meinem Rücken nicht gut und außerdem das Gleiche will ich auch nicht, denn ich will irgendwie diese Freiheit, dass die Kinder wieder diese Verbundenheit haben mit der Natur, mit dem, was ihnen wirklich wichtig ist, dass sie Freiräume haben und Begegnungsräume, in denen sie sich frei entfalten. Und dadurch war schon immer mein Wunsch, auch als Kind schon einen eigenen Kindergarten zu haben, in dem Mamas und Kinder zusammen malen weil ich fand es immer ganz schön gemein, dass meine Mama arbeiten musste und hätte sie lieber bei mir gehabt, dass wir zusammen spielen. Und die Idee jetzt dahinter war, als ich dann größer war, habe ich verstanden, was ich als Kind wollte. So eine Art wirklich Begegnungsort, in dem die Mamas und Kinder wieder an ihrer Beziehung zueinander arbeiten dürfen, beziehungsweise sich nochmal neu entdecken durch die Kreativität, durch das gemeinsame Spiel. Nicht nur Mamas, sondern auch gerne Papas oder auch Großeltern, weil alles ist ja wirklich zusammen und eins in meiner Welt.
Ja, man sagt ja auch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.
Ja.
Da ist ja tatsächlich was Wahres dran. Es klingt wirklich super schön, vor allem, dass du das auch schon so lange machen wolltest, jetzt machst und dann dich auch noch darauf konzentrierst, genau das umzusetzen, was du dir immer vorgestellt hast, mit diesem Kindergarten quasi für alle, kann man das so nennen.
Ja, genau. Ja,
Das ist ja richtig cool. Aber lass uns gerne mal zurück in deine Vergangenheit gehen, weil finde ich super spannend. Die meisten werden es wissen. Ich wusste mit 16 eben noch überhaupt gar nicht, was ich machen soll. Also es war eh eine komplizierte Reise mit der Schule. Ich bin da vom Gymnasium gegangen worden, nenne ich es jetzt mal. Also es wurde mir empfohlen, auf die Realschule zu wechseln. Und dann die Realschule abgeschlossen mit Ach und Krach. Da gab es auch noch eine Menge Geschichten und Probleme. Dann aber vor diesem großen Nichts zu stehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich zwar den Schulabschluss, aber was jetzt? Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr verbreitetes Problem. Viele machen dann eben Schule weiter oder machen irgendwas. Und bei dir war es aber so, du wusstest von vornherein, wo es hingehen soll. Wie ist es denn entstanden? Also vielleicht kann der ein oder andere da einen Tipp von dir kriegen, wie man das eben findet und entdeckt.
Also bei mir war ausschlaggebend meine damalige Kindergärtnerin, die Anneliese, weil ich habe sie immer wieder beobachtet und habe gemerkt, die hat jedes Kind so angenommen, wie es war. Da habe ich mich einfach wohlgefühlt. Da habe ich mir gedacht, Mensch, ich liebe es, Rollenspiele zu machen. Ich liebe es, dadurch so die Welt zu verstehen. Und du hast mich meistens echt nur in der Puppenecke gefunden, am Maltisch oder beim Essen. Die drei Bereiche. Und als ich selber dann Erzieherin war, habe ich auch gemerkt, jedes Kind hat ja seine Vorlieben. Und irgendwie wird es durch die Schule uns irgendwie untersagt, dass wir was machen. Dass wir in eine Richtung getrennt werden, die uns wegbringt von den Stärken. Weil all das, was uns so leicht fällt oder dass wir das normal finden, ist eigentlich nicht normal. Das ist das, was dich ausmacht. Und das zu erkennen, fand ich auch nochmal richtig stark. Das war schon so, ich wusste ganz klar, was ich werden wollte. Das Ziel hatte ich und da dachte ich mir auch, jeder hat mich bestärkt und gesagt, super, Kinder wird's immer geben, ist ein toller Beruf. Nur es gab dann einen Moment, in dem es auf einmal ums Geld ging. Und in dem ich dann in der Realschule gemerkt habe, wow, die wollen dann doch irgendwie was anders werden. Also manche sind ins Büro gegangen oder dann in die Autoindustrie. Was mich dann in Zweifeln gebracht hat oder dass ich nochmal hinterfragt habe, ist es, dass ich mich auch woanders nochmal beworben habe. Bei der Bundeswehr beworben, als Verwaltungssachangestellte. Und das war ja spooky. Also da dachte ich mir, nein, ich muss wirklich bei dem bleiben, wo mich mein Herz hinführt, und zwar bei meinen Kindern.
Ja, das klingt definitiv vernünftig und ich weiß auch, was du meinst mit diese natürliche Neugierde, die Kinder eben haben und auch diese Offenheit, auch keine Angst zu haben, was Neues auszuprobieren oder einfach auf Leute zuzugehen und zu sagen, hey, wollen wir Freunde sein? Wenn man das heute in unserem Alter irgendwie mitbekommen würde, da wird man sich ja an den Kopf fassen und fragen, ist der aus der Klapsmühle oder was?
Genau.
Was ja schade ist und wie du gesagt hast, eigentlich natürlich. Mhm. Und damals war das aber die Anneliese, hast du gesagt.
Genau,
deine
meine
Kindergärtnerin.
Anneliese, ja.
Ja, vielleicht hört sie das ja, kannst du ihr mal schicken. Liebe Grüße, dass sie dich wirklich inspiriert hat und deinen Weg so stark beeinflusst hat. Und Wie hat sie das aber denn gemacht, bis auf die Tatsache, dass du sie beobachtet hast? Was war für dich so der ein oder andere Faktor, wo du gesagt hast, das ist genau mein?
Also ich glaube, da spielte auch damals dieser Wert Liebe eine große Rolle. Bei mir ist es wirklich die Werte Liebe, Familie, Dankbarkeit, Freiheit. Das habe ich jetzt nochmal nachdem du mir auch mal erzählt hast, also nochmal Vorgespräch hatten, dachte ich mir, was war es denn? Und vielleicht war das dieses Plus, was mich noch mehr darin inspiriert hat, das zu tun, was ich liebe, weil sie es für mich verkörpert hat. Dadurch, dass ich es ja noch nicht genau konnte, hat sie es für mich getan, indem ich beobachtet habe und auch gesehen habe, wie sie mit anderen Kindern umgeht.
Verstehe. Also sie war so ein bisschen der Symbolcharakter für die Werte, für die du einstehen wolltest oder die dir wichtig waren. Was sehr, sehr interessant ist, weil dann scheinst du ja schon feinfühlig gewesen zu sein damals. Wie alt ist man im Kindergarten? Das ist so zwischen 3 und 5
normal? Zwischen 3 und 6. Weil das Wichtigste war wirklich, wenn sich ein Kind wohlfühlt, dann kann es wirklich aufblühen. Ich war zum Beispiel an einem anderen Kindergarten vorher und meine Eltern waren am Verzweifeln, weil ich bin normalerweise nie aggressiv, aber in den ersten 3 Wochen habe ich da anscheinend Kinder gebissen. An das kann ich mich auch nicht erinnern. Und ich wollte nicht in diesen Kindergarten. Es hat mir einfach nicht gefallen. Und da dachte ich mir, wow. Also wenn bei mir zum Beispiel die Kinder hingekommen sind, die sich nicht wohl gefühlt haben, dann haben sie auch irgendwelche Dinge gemacht, die eigentlich nicht normal waren, anzuzeigen, irgendwas stimmt doch hier nicht. Dadurch, dass meine Eltern dann gedacht haben, nach 3 Wochen, also wir können es nicht mehr hören, wir müssen einen anderen Kindergarten suchen, war es dann auf einmal vorbei. Und dann, ich glaube, das ist auch so wichtig, dass wir immer wieder selber in uns hineinspüren, egal in welcher Phase wir sind, fühle ich mich wirklich wohl oder muss ich jetzt irgendwie mich nur beweisen oder aggressiv sein, dass ich mich behaupten muss oder kann ich einfach nur sein? Das spüre ich halt auch, wenn es dir leicht fällt, dass du dich wohlfühlst, dann ist es so auch dein Weg.
Die Kinder auch mal Kinder sein lassen, weil ich glaube, es gibt auch viele Eltern, die halt von vornherein das Beste für ihre Kinder rausholen wollen und dann eben versuchen, die mit irgendwelchen Instrumenten oder besonderen Fördermaßnahmen wirklich zu beschallen und da alles Mögliche rauszuholen. Und manchmal ist es, glaube ich, wirklich einfach nur das Beste, die Kinder Kinder sein zu lassen und diese Entwicklung selbst zu nehmen und selbst zu entdecken.
Ja.
Ich finde es aber sehr spannend, dass du sagst, schon damals, also mit 3 bis 6 Jahren, waren dir diese Werte schon bekannt, beziehungsweise du hast die gespürt wahrscheinlich, aber waren sie dir zu dem Zeitpunkt schon so richtig bewusst?
Nein, das jetzt nicht. Ich habe mich nur einfach wohlgefühlt, wenn ein Mensch das hatte. Dadurch, dass wir selber in der Familie diese Werte gelebt haben, also dieser Zusammenhalt und jeder ist füreinander da, diese Liebe auch füreinander, dass mir das dann auch in anderen Kontexten auch sehr wichtig war und dass ich gemerkt habe, ich fühle mich wie zu Hause und dass ich das da so verstanden habe, dass das irgendwie gleich ist wie daheim.
Habe ich verstanden. Also man fühlt sich ja wohl aus einem bestimmten Grund. Und dann eben das zurückführen zu können auf die Werte, die zu einem passen, ist, glaube ich, unfassbar wichtig, auch schon in dem Alter. Und ich glaube, dass wir es sehr, sehr oft versäumen, sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule, uns wirklich mit dem Thema Werte an und für sich zu befassen, was ich ein bisschen schade finde, weil das zieht sich dann oft auch durch die Karrierelaufbahn.
Absolut, ja.
Weil wenn ich dann einen Vorgesetzten habe, mit dem ich einfach nicht klarkomme und ich aber nicht verstehe, warum, ist es vielleicht, weil der andere Wertvorstellungen im Umgang mit Mitarbeitern und Vorgesetzten oder eben Menschen im Allgemeinen hat. Also Werte, ganz wichtiges Thema, definitiv.
Das nächste ist ja wirklich, wenn ich auch merke, einer ist total ablehnend oder ungerecht zu Menschen, da reagiere ich auch wieder. So wie damals zum Beispiel wie im Kind, dass ich dann, ich beiß jetzt nicht mehr, ja, keine Sorge.
Ich wollte gerade fragen, dann werden die einfach eiskalt gebissen, dann muss das so sein. Das ist jetzt die Strategie.
Nee, um Gottes Willen. Nee, aber ich merke, da bin ich dann eher im Kampfmodus, weil ich merke, irgendwie fühle ich mich hier nicht mehr sicher. Das Wichtigste ist ja wirklich, wenn du dann selber erkennst, was für Stärken hast du und vor allem auch, was ist dir denn wichtig? Dann kannst du auch den richtigen Job oder einen Job finden, der dich auf deinem Weg ein Teil begleitet. Weil ich bin ja nicht nur Pädagogin, Erzieherin, sondern habe ja auch weitergemacht. Ich habe ja 3 Berufe und ich bin immer noch nicht fertig mit Lernen, weil ich es einfach liebe, mich weiterzuentwickeln.
Ja, auch ein sehr wichtiger Punkt. Werte entdecken Und dann eben als nächstes auch niemals aufhören zu lernen und interessiert zu sein und sich vielleicht auch verbessern zu wollen oder einfach Neues zu lernen. Ganz, ganz wichtig. Du hast gesagt 3 Jobs, da kommen wir gerne später nochmal drauf zu sprechen. Ich würde nochmal gern zurückgehen in deine Kindergartenzeit. Das war dann eben zwischen 3 und 6 mit der lieben Anneliese.
Ja.
Und dann bist du vermutlich auf die Grundschule gekommen.
Genau.
Dort war für dich auch noch immer klar, ich möchte Kindergärtnerin werden.
Auf jeden Fall, ja. Das war immer noch klar.
Dann weiterführende Schule?
War auch klar, ja genau. Da war ich dann in der Grundschule, dann sind wir umgezogen. Dann war ich in so einer Zwischenphase, da gab es nicht diese, nach der 4. konnte ich erst ab der 6. in die Realschule und musste einen Zwischenstep machen. Ich musste dann dadurch auf so eine Gesamtschule, das nennt sich jetzt Hauptschule, und dann den Übertritt erst machen. Also ich musste einen kleinen Zwischenschritt machen, weil es bei uns die Möglichkeit nicht gab, diesen Übertritt zu machen nach der 4.
Das sind die Mittelschulen heutzutage.
Genau, das sind jetzt die Mittelschulen. Ne? Genau, genau, da gab es diese Form noch nicht, nur das Gymnasium. Und das war meinen Eltern dann auch zu stressig. Also auch für mich, ich habe gerne auch gespielt, ich habe gelernt, aber so zu viel Leistungsdruck hat mir auch nicht gut getan. Deswegen haben wir diesen Mittelmaß gefunden und dadurch mit einer mittleren Reife ist es dann auch so, dass du auch Erzieherin werden kannst. Also da habe ich mich schon vorher entschieden, was braucht's denn dafür? Und dann habe ich das auch nochmal gemacht mit der Mittelschule.
Ja. Das ist nämlich auch immer was ich empfehle, zu sagen, wenn man vorher schon weiß, was man möchte, wo es denn hingehen soll, das muss ja nicht eine Entscheidung für immer sein, aber wenn ich zumindest einen Rahmen habe, so ungefähr eine Vorstellung, und dann kann ich mich eben schon mal darauf konzentrieren, fokussieren. Und wenn ich dann weiß, dafür brauche ich zum Beispiel Note XYZ, dann ist es für mich einfacher, mich da hinzusetzen, zu lernen, weil ich eben weiß, wofür ich es tue.
Ja.
War das dann bei dir auch so der Fall? Also wie war denn die Schulzeit?
Also die Schulzeit war schon so, dass ich war nicht so eine ganz, ganz gute Schülerin. Aber als ich gemerkt habe, ich habe das Ziel, ich muss den Übertritt schaffen, ging dann die Motivation nach oben. Also ich habe gemerkt, mit einem Ziel und einer Emotion dahinter, was ich dafür bekomme, habe ich auf einmal das Lernen gelernt. Also das war ganz anders als vorher. Vorher habe ich einfach nur gelernt, weil es halt sein musste. Und dann, als der Switch dann da war, für was tue ich das eigentlich, war auf einmal die Motivation da. Und das finde ich auch nochmal spannend, auch jetzt, wenn ich drüber rede, weil das ist ja wie im echten Leben. Wenn wir eine Emotion damit verbinden, ein Gefühl, wo wir stehen, wenn wir schon ein Bild haben, dann wissen wir unser Warum. Warum stehen wir denn heute auf und warum machen wir das überhaupt?
Ja, absolut. Ist ja auch ein Mitgrund, warum Visualisierung funktioniert oder Manifestation. Es ist nicht nur, dass man irgendeine Collage bastelt und dann die in die Schublade packt und sagt, ja, wäre schön, sondern man hängt sich das ja irgendwo prominent hin, lädt es dann emotional auf mit einer eigenen Motivation und diesem Gefühl, das dadurch ausgelöst wird oder werden soll. Und dann bin ich halt unterbewusst oder bewusst, automatisch habe ich dann mehr Bock drauf, dahin zu kommen und konzentriere mich auch mehr auf diese Sachen und werde halt auch wahrscheinlicher Optionen finden und entdecken, ne, die dorthin führen. Also ist genau das, was du sagst eigentlich. Und klar, dann, wenn du ein Ziel hast, geht's viel leichter von der Hand. Dann hast du sogar gesagt, du hast dann gelernt, lernen zu lernen. Wow, was für ein Satz. Du hast gelernt, lernen zu lernen, weil auch das versteht noch nicht jeder. Lernen ist nicht gleich lernen.
Nein.
Das heißt, hast du dich dann mit Techniken befasst zu dem Zeitpunkt? Oder wie hast du lernen gelernt?
Also ich habe da oftmals war es so, erstmal habe ich es für mich alleine gelesen und dann dachte ich mir, was hast du denn jetzt gelesen? Und dann musste ich es für mich laut lesen und dann habe ich ein Diktiergerät gehabt und habe es mir aufgesprochen. Und dann habe ich es mir immer wieder angehört, weil ich habe meistens mit Bildern gelernt und dadurch, dass ich es höre und wiederhole. Und das war so mein Game Changer, dass ich einfach das für mich erkannt habe, dass ich nicht nur auswendig lernen muss oder kann, sondern ich brauche wirklich das nochmal zu sprechen, zu hören und dann nochmal ein Bild dahinter zu machen.
Ja, sehr cool. Das ist genau, was du beschreibst. An der Stelle sind eben die unterschiedlichen Lerntypen, die wir haben. Und da gibt's auch unterschiedliche, tatsächliche wissenschaftliche Erkenntnisse. Manche sagen, es gibt 4 Typen, manche sagen, es gibt 5. Und du hast jetzt beschrieben den auditiven, das heißt das Hören, dann eben den handelnden, fällt der Fachbegriff gerade nicht ein, aber das heißt zum Beispiel lesen, schreiben und etwas tun damit.
Tun, das den, Taktile auch, das ist mit den Fingern, ja, also das
genau,
Spüren
nochmal. Genau, dieses Haptische.
Haptische, genau,
ja.
Und das Visuelle.
Dann gibt's das Visuelle, gibt's richtig, und es gibt noch einen Lerntyp, fand ich auch ganz spannend, als ich dazu recherchiert habe, der heißt Lesen, Schreiben. Das heißt, ähnlich wie du es beschrieben hast, man muss ja nicht immer gleich irgendwas machen dabei, also dieses Haptische, also nicht gleich was basteln oder so. Lesen, Schreiben kann auch schon sehr helfen. Und ich glaube, das ist kein Lerntyp, aber was auch eine Möglichkeit ist, ist eben diese Lerntypen zu kombinieren mit einer Aktivität wie zum Beispiel Gehen. Das heißt, an alle, die sich schwer tun zu lernen, versucht mal, egal was für ein Lerntyp ihr seid und wie ihr lernt, dabei euch zu bewegen. Einfach mal im Raum umhergehen oder sowas, das kann manchmal Wunder wirken. Das ist
absolut
verrückt, aber ich mache das auch manchmal. Es ist ja beim Telefonat, ne, ist es auch häufig so, auf einmal steht man auf und geht durch den Raum, einfach weil man dann besser nachdenken kann. Das ist schon faszinierend.
Es geht dann mehr in den Körper rein, weißt du, dann ist es so in dir drinnen, so nach dem Motto, ja.
Ne, also damit auf jeden Fall mal ein Tipp fürs Lernen. Und auch für die, die sich mit dem Lernen schwer tun, lernen kann man lernen.
Absolut.
Nochmal so ein verschachtelter Satz.
Das heißt nicht, dass einer dumm ist oder so, weil ich ja oft an mir gezweifelt habe, wenn ich mir vieles nicht gemerkt habe. Es war nur nicht meine Methode, und das möchte ich auch nochmal sagen, weil oftmals zweifeln die Kinder dann oft an sich oder auch die Jugendlichen oder manchmal ich auch selber, indem ich einfach merke, okay, Ute, ganz ruhig, mach doch einfach das, was dir wichtig ist, mal's auf oder schreib's anders oder was du jetzt gesagt hast, geh einfach und hörst dir an, immer wieder, weil dann wird es zu deinem System und dann kannst du es nochmal anders wiedergeben.
Ganz genau, sehr schön, dass du das sagst an der Stelle. Das ist nämlich wichtig. Man hat sein eigenes Ding, man kann sein eigenes Ding draus machen, und in der Theorie ist jeder, alle Lerntypen. Es ist halt nur unterschiedlich ausgeprägt und individuell, und da gilt es eben herauszufinden, was einem am meisten liegt. Das heißt, du hast deinen Lerntyp, deinen Gamechanger, wie du es ja wirklich genannt hast, entdeckt, hast dann diesen Schulabschluss hinbekommen und durftest dann sozusagen endlich loslegen, Kindergärtnerin zu werden.
Genau, das war der Zeitpunkt.
Und es gab auch keine Zweifel zu keinem Zeitpunkt oder vielleicht mal ein Interesse, was anderes auszuprobieren, zu dem Zeitpunkt zumindest?
Also bis zur Mittelschule war das ganz klar. Und dann dadurch, dass wir ja verschiedene Zweige damals hatten, ich war im sozialen Zweig, das war ja auch schon in Bezug auf Erzieherin der Zweig, der gemacht wird. Ich hatte aber auch noch andere Freundinnen dabei, die einen anderen Zweig gewählt haben und die sich anders beworben haben. Und es ging damals bei uns Mädels schon auch immer darum, naja, wie viel verdienst du? Ach, da kannst du mehr shoppen. Ach, da kannst du dieses und jenes. Und ich dachte mir, na toll, ich kriege im ersten Lehrjahr 200 €, die anderen kriegen 600 oder 800. Das ist schon gemein. Und deswegen habe ich mich nochmal verleiten lassen, nochmal mich zu bewerben oder zu gucken, welche Berufe gibt's. Aber ich habe das nie wirklich dann gemacht. Ich meine, ich hätte es machen können, aber das wäre dann nicht mein Weg gewesen. Und dann dachte ich mir, jetzt verzichte ich auf das Geld und gehe meinen Weg, anstatt dem Geld hinterher zu laufen und einen Job zu tun, den ich überhaupt nicht liebe.
Ja, sehr, sehr mutig von dir, weil Geld und Geld verdienen ist leider immer ein sehr, sehr großer Antrieb. Und ich finde es halt wirklich auch so schade, dass es Berufe gibt, wo man dafür brennt, bei dir wirklich schon von Kindesbeinen an, ne? Und dann, wenn es darum geht, okay, jetzt kann man loslegen, und dann kriegt man halt die Ohren geworfen, ja, wieso verdienst du nur 200 € im ersten Lehrjahr?
Ja.
Und bevor jetzt vielleicht Menschen, die daran auch interessiert wären, diesen Beruf auszuführen, aus den vielen Gründen, die du eben genannt hast, ne, wenn das eben den Werten entspricht, es gibt Mittel und Wege, ne, sich da nicht jetzt finanziell von abhängig zu machen, sage ich mal. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die das tatsächlich von Anfang an auf selbstständiger Basis gemacht hat und in so eine kleine private Kindertagesstätte reingekommen ist, das über einen Bildungsträger läuft, da verdient man dann schon deutlich mehr, weil natürlich aber auch die Eltern deutlich mehr bezahlen müssen, dort einen Platz zu kriegen. Das ist jetzt nichts Staatliches und das ist nochmal ein ganz anderes System und ich will gar nicht beurteilen, ob das besser oder schlechter ist, aber nur um zu sagen, es gibt Möglichkeiten, seinen Traum auszuüben beruflich und vielleicht dann einfach eine alternative Möglichkeit finden kann, Geld zu verdienen.
Und ich muss sagen, das war ja 2008, die Preise haben sich oder die Löhne haben sich ja seitdem drastisch verändert. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch in der Ausbildung einfach viel mehr Geld, weil sie auch den Wert mehr erkennen, dass wir einfach gute Leute brauchen und vor allem Menschen, die das wirklich tun wollen, dass sie ihrem Herzen folgen und wirklich für die Kinder da sind.
Finde ich auch entscheidend und ich habe da jetzt auch keinen genauen Betrag. Es ist mit Sicherheit deutlich besser. Und ich bin aber der festen Überzeugung, wenn du das machen willst und machen möchtest, dann zieh das durch. Man findet immer Mittel und Wege.
Ja.
Das heißt, die Ausbildung geht, glaube ich, 3 oder 4 Jahre sogar.
Die Ausbildung zur Erzieherin geht 5 Jahre. Also ich habe 2 Praktikumsjahre gehabt, in dem ich unterschiedliche Einrichtungen besucht habe. Einmal war ich im Kindergarten ein Jahr, dass ich den Ablauf kennengelernt habe. Im zweiten Jahr habe ich mich dann für die Schulkinder entschieden, für die Hortkinder. Das ging auch nochmal ein Jahr. Und danach habe ich die Prüfung zur Kinderpflegerin gemacht. Das war auch noch so eine Zwischenphase, in der man dann nochmal entscheiden konnte, mache ich jetzt die Kinderpflegeausbildung, dann ist es jetzt schon fertig. Oder gehe ich dann nochmal weiter zur Erzieherin? Und ich habe mich natürlich dann weiter entschieden für die Erzieherin, habe dann 2 Jahre gelernt, war dann jeden Tag in der Schule. In der Zeit gab es natürlich dann nichts, kein Geld, aber im 5. Jahr, im Anerkennungsjahr. Und da gab es schon 80% vom Erziehergehalt ungefähr, 70-80%. Und da hast du auch viel mehr Verantwortung gehabt. In den 2 Jahren, in der du in der Schule bist, hast du verschiedene Praktikumsmöglichkeiten, indem du auch einfach gucken kannst, welcher Bereich liegt dir denn an? Denn als Erzieherin kannst du in unterschiedliche Bereiche reinrutschen und dir alles anschauen. Das war der Vorteil daran.
Ja, es gibt für alles Vor- und Nachteile. Jetzt klingt es natürlich, ich glaube, vielleicht Jugendliche, die eben auch wie du dann Freundinnen haben, die sagen, ja, ich mache eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau zum Beispiel, ne, oder sowas in der Art und bekommen dann halt auch 600-800 Euro vielleicht schon im ersten Lehrjahr. Und klar, sie würden vielleicht lieber mit Kindern arbeiten, lassen sich dann aber davon überzeugen. Jetzt die Frage an dich, ich meine, du kennst dich da viel besser aus. Was müsste man denn vielleicht verändern und wer müsste was verändern, damit man das attraktiver machen kann, sowohl vom Beruf her als auch finanziell?
Also ich glaube generell, die Sozialpädagogen, alles was sozial ist, genauso wie die Pflege und die ganze Einrichtung mit Kindern, bräuchte einfach noch mehr Wertigkeit in unserer Gesellschaft. Also da sind die Werte nach hinten gerutscht, obwohl die Werte eigentlich so wichtig sind, weil es geht um den Menschen. Und das vergessen wir oftmals. Ich meine, wenn wir mit Maschinen arbeiten, kriegen manche mehr Geld, aber ich gönne es ihnen sehr. Ich denke nur, die Wertigkeit für das Zwischenmenschliche, in der man eine Gesellschaft formt oder nach oben bringt, in dem es wirklich um Gemeinschaft geht und auch das Fördern von jedem Einzelnen, finde ich das natürlich, dass es auch noch mal anders belohnt werden darf für die Mitarbeiter, dass sie einfach auch noch mehr auch auf ihr Herz hören und vielleicht genau in den Beruf reingehen, für den sie gemacht sind.
Ja, den passenden Beruf zu finden, ganz genau. Gerade in dem Bereich, im sozialen Bereich, im pädagogischen Bereich, da tun sich die Leute, finde ich, sehr, sehr schwer. Also quasi sich davon zu überzeugen, dass das eine Karrierelaufbahn sein kann. Hauptsächlich meines Erachtens aus finanziellen Gründen, was ich schade finde. Und ich erzähle da immer gern so eine kleine Anekdote, die ich in dem Vergleich immer spannend finde. Weil wenn man sich jetzt mal einen Familienvater oder eine Familienmutter vorstellt, die dann morgens quasi, beide berufstätig, morgens dann das Haus verlässt. Ja, die haben zum Beispiel 2 Kinder. Und dann ist es so, dass die ihre Kinder ja in den Kindergarten, in die Kindertagesstätte geben beispielsweise. Und dann überlegen, okay, mein Kind, was mir ja normalerweise das Wichtigste auf der Welt ist, gebe ich da ab. Und die Erzieher verdienen dort Betrag X. Und dann geht aber der Vater oder die Mutter zum Beispiel als nächstes zur Bank, hebt da Geld ab, ne? Und nur weil die das Geld aufbewahren, das ja oft nur Mittel zum Zweck sein soll, aber dann zu überlegen, was so ein Bankangestellter nach seiner Ausbildung oder auch während der Ausbildung schon verdient, dafür, dass er auf das Geld aufpasst von diesen Eltern und dann halt das Vierfache verdient von jemandem, der auf mein Kind aufpasst. Also das ist in irgendeiner Form schon paradox. Ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich habe auch BWL studiert. Das heißt, da ist eine Wertschöpfungskette und da hat man mit Geld zu tun. Da macht man dann auch Gewinne. Deswegen kann man den Leuten mehr bezahlen. Und es ist ja nicht so, als würden die Kinder arbeiten und was leisten. Aber das sollten sie ja auch nicht müssen. Das ist ja völliger Quatsch. Oder was hältst du von dieser Anekdote? Weißt du, was ich meine und worauf ich damit hinaus will?
Ja,
oder klingt das nur in meinem Kopf logisch?
Nein, es ist total super, wie du das sagst, weil es geht ja genau, dass du bewahrst das Wichtigste auf. Die Kinder sind deine Schätze, genauso wie das Geld. Es geht mir hier wirklich nicht darum, dass die Erzieherin, was ich jetzt zum Beispiel seit den letzten 16 Jahren ungefähr in dem Bereich, was ich erfahren habe, ist, dass die Wertschätzung schon auch da ist, aber von den Seiten der Eltern eben noch mehr da sein darf. Das heißt, nicht nur, dass sie verdienen immer mehr, das ist auch gut so, die Anerkennung steigt, das ist auch toll von Seiten des Staates, und aber von den Eltern finde ich das wichtig, dass du respektvoll mit deinen Betreuerinnen umgehst und nicht anfängst zu lästern, über sie zu schimpfen, denn es ist ein Bindeglied zwischen dir, deinem Kind und dem und der Einrichtung. Das soll ja ein Miteinander sein. Manche Eltern verwechseln das. Die geben die ganze Verantwortung dieser Erzieherin, sagen, sie müssen dieses und jenes am Kind tun und nehmen sich daraus. Und ich glaube, dass das auch die Schwierigkeit ist, in dem sich viele Pädagogen nicht ganz verstanden haben, weil so viele Eltern kommen, fordern, fordern, fordern. Aber wenn sie sagen, Mensch, könnten wir da mal hingucken? Nee, danke, ich habe doch keine Zeit oder was auch immer. Und deswegen ist das schon dein Beispiel wunderschön, weil sie bewahren dein Heiligtum auf, dein Kind. Und du willst ja, dass es optimal gefördert wird, beziehungsweise behandelt und aufbewahrt wird. Aufbewahrt klingt jetzt auch blöd, aber dass man sich einfach um dein Kind kümmert, ja, dass es Beste lernt und dass die Eltern dann auch wissen, Mensch, mein Kind ist gut aufgehoben, ich kann auch entspannt in die Arbeit gehen. Weil alles fängt ja auch damit an, wie gehst du damit rein, hast du Vertrauen in die Erzieherin? Und dann löst sich das ja auch auf, dass das Kind auch gerne kommt, dann kannst du auch gerne wieder in die Arbeit gehen, hast einen entspannteren Tag. Also alles ist ja wie eine Kette und hängt zusammen.
Ja, genau. Also Pädagogen als Dienstleister zu behandeln, ne, zu sagen, ja, hier, du verdienst ja dein Geld. Jetzt musst du machen, was ich verlange als Kunde sozusagen. Das ist ein falsches Denken. Das würde ich so auch unterschreiben. Und ich glaube, nicht nur Pädagogen, Kindererzieher und in Kindertagesstätten, auch in Schulen mit Lehrern gibt es dieses Problem sehr, sehr häufig, dass das irgendwie, dass die missverstanden werden und vielleicht auch nicht ganz so ernst genommen. Und auch das, was du gesagt hast mit den Eltern, die dann die eigene Verantwortung rausziehen, also immer verlangen und sich beschweren und sagen, das muss doch so sein. Und dann aber sagen, nee, da kann ich mich jetzt nicht mit befassen, ich muss arbeiten. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Nein, aber überall gibt's Ausnahmen, gell, Alex? Also nicht jeder ist so, aber das ist jetzt einfach nur, weil es vorher den Wert ging.
Ausnahmen bestätigen die Regel und ich höre auch immer wieder sowohl von Erzieherinnen als auch Lehrern, dass es super tolle Eltern gibt, ne, die wirklich Vollgas geben und fast schon so viel Einsatz bringen, dass es ein bisschen von den anderen Eltern aufholt, so mehr oder weniger. An der Stelle frage ich normalerweise immer gerne nach dem sogenannten Kindheitstraum. Das heißt, es wäre in dem Fall, welcher Beruf dich als Kind immer begeistert hat, was ja aber genau der ist, den du dann gemacht hast.
Ja.
Besser geht's ja gar nicht. Was vielleicht noch interessant wäre, ist, was würdest du denn sagen, für wen ist dieser Beruf wirklich top geeignet und wer sollte das unbedingt machen und wer vielleicht auch überhaupt nicht aus deiner Sicht?
Also wenn du das Gefühl hast, dass du gerne, also das war mein Kriterium, warum ich das gemacht habe, ist einfach, dass ich gerne mich mit Kindern umgeben habe, dass es mir liegt. Ich habe damals auch Babysitten gemacht. Das war so mein Nebenverdienst, ja, indem ich einfach gemerkt habe, Mensch, ich kann gut mit Kindern, auch selbst wenn sie weinen oder wenn sie nervig werden, ich kann immer noch die Ruhe bewahren. Und das ist ja auch ein Kriterium, dass das wichtig ist. Kannst du wirklich die Ruhe bewahren, wenn sie auch laut sind? Weil oftmals ist es ja auch so, dass im Kindergruppendienst 25 Kinder wird's auch laut. Deswegen habe ich mich ja auch damals umorientiert, dass ich gesagt habe, ich möchte raus aus dem Gruppendienst, ich möchte für die Kinder da sein in einer kleineren Gruppe oder in 1:1. Deswegen habe ich ja auch weitergemacht zur Kunsttherapeutin und Familientherapeutin, dass ich noch mal eine andere Sicht auf die Kinder bekomme und noch intensiver mit den Kindern arbeite. Einerseits und andererseits natürlich auch, weil ich gemerkt habe, ich kann sehr viel schaffen. Dennoch ist es auch so super für mich, weil irgendwann ist der Lautstärkepegel so stark und so viel Stress, dass es natürlich dann auf deine Nerven auch noch geht. Also da brauchst du auch etwas Nerven dafür bei diesem Beruf.
Und Geduld, glaube ich auch. Und das sind eben Punkte, die sehr, sehr wertvoll sind. Also das sind für mich auch tolle Eigenschaften und wichtige Fähigkeiten. Und gerade dafür sollte man auch entsprechend, finde ich, gut bezahlt werden. Also zumindest ausreichend, dass man sich da keine Gedanken machen muss. Und finde ich aber schön, dass du das jetzt auch beschrieben hast mit dem, es läuft vielleicht nicht immer perfekt, aber man kann da eben an einzelnen Stellschrauben drehen. Und wenn das, was man da macht, trotzdem immer noch das, was man immer machen wollte, dann findet man eine Lösung.
Ja, und vor allem ist es auch super, wenn du sagst, du möchtest einen abwechslungsreichen Job haben, dann ist es auch ein toller Job, weil jeder Tag ist anders. Jeden Tag kommen die Kinder anders in die Einrichtung. Jeden Tag bist du anders, du arbeitest im Team, du arbeitest mit Eltern, du arbeitest mit den Kindern, du arbeitest sogar vielleicht auch mit den Schulen zusammen oder mit anderen Einrichtungen. Es ist wandelbar und flexibel. Also das habe ich auch sehr geschätzt, weil ich war auch sehr viel draußen mit den Kindern. Du bist sehr viel im Garten, machst Ausflüge. Also da haben mich manche andere, die dann in der Schicht gearbeitet haben, beneidet, weil sie gesagt haben, Mensch Ute, du bist den ganzen Tag im Wald oder draußen mit den Kindern. Oder du malst so viel mit den Kindern. Mensch, das ist ja so schön, das hätte ich auch gerne. Und das Feedback kam natürlich dann auch. Und die Geschichten, die sich dann oftmals entwickeln, Brotzeittisch, die sind super schön. Oder wenn du einfach mal siehst, welche Erfolge die Kinder machen, dann ist es natürlich das, was mich auch berührt und sagt, das ist das, warum ich hier bin. Dass ich die Kinder in ihre Stärke bringe.
Ja, dieses Feedback auch zu erhalten und wirklich aktiv zu sehen, dass zum Beispiel am ersten Tag kommt wirklich der kleine Simon, ne, komplett schüchtern rein und weiß gar nicht, mit wem er reden soll und versteckt sich hinter deinen Beinen zum Beispiel und nur ein paar Wochen später ist er das blühende Leben, ne,
ja.
Und er unterhält quasi die ganze Gruppe. Also da sieht man dann schon diese Entwicklung und das tut, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Das kann ich mir gut vorstellen.
Und vor allem dachte ich mir auch, wenn meine Anneliese, meine Kindergärtnerin, mich so beeinflusst hat, so positiv, was habe ich denn dann für eine Wirkung auf die Kinder? Und das hat mich auch immer jeden Tag vorangetrieben, ein Vorbild zu sein für die Kinder, weil ich auch gesagt habe, auch wenn sie die Zeit vergessen, irgendwas, dieser kleine Samen ist da und der wird aufgehen und sie werden sich dran erinnern. Und meistens bleiben natürlich die Blödsinn-Geschichten vorhanden, die mich jetzt mittlerweile echt noch manche Kinder noch über WhatsApp kontaktieren und sagen, Ute, weißt du noch damals, als du das gemacht hast, das war so lustig. Ja, ich habe einfach sehr viel gelacht mit den Kindern, sehr viel Spaß gemacht. Weißt du, da bist du selber auch noch mal Kind und hast einfach Spaß. Du lebst die Jahreszeiten mit, dann bleibst du auch jung, es macht Spaß,
genau.
Es ist toll. Also das ist auch nochmal so ein Pluspunkt an der Sache, ja.
Das ist wirklich eine schöne Sache, ein schöner Gedanke. Ich glaube, jetzt hat man ungefähr eine Vorstellung, für wen das eben interessant sein könnte. Was hältst du denn von diesem Klischee, das sich hartnäckig hält über Pädagogen, dass man diesen Modus oft dann mit nach Hause nimmt und es nicht abschalten kann? Also da gab es, glaube ich, irgendwann mal so eine Werbung sogar, wo dann irgendeine Lehrerin an der Kasse die Kassiererin behandelt wie ein Kind, indem sie sagt, nein, Sie müssen das ganz langsam machen. Und also, ne, das ist dieses nicht abschalten zu können. Ja, ja. Was hältst du denn davon? Ist dir das auch schon passiert?
Ja, am Anfang habe ich es wirklich gut gemeint. Auch mit Kindern beim Einkaufen, gell? Und dann hat jeder gesagt, bitte leg mal das Schild Erzieherin ab. Jetzt bist du einfach nur mal Ute. Und da habe ich auch sehr viel geguckt, oh, das Kind könnte das haben. Also gerade als ich auch den Heilpraktiker gelernt habe, die befassen sich ja sehr mit dem Störungsbewusstsein. Und dann, je nachdem, mit was du dich gerade befasst, hast du natürlich dein Augenmerk drauf. Und ich habe gesagt, nein, das ist nur eine Zeit lang. Alles gut, die Kinder haben keine Störungen, es ist alles gut. Jedes Kind ist so toll, wie es ist. Du gehst natürlich mit deiner, wenn du vieles weißt, gehst du auch nochmal anders durch den Alltag. Manchmal darf man auch einfach das Wissen im Kindergarten lassen, genauso die Geschichten, die oftmals belasten, wenn dir ein Kind sehr nahe ist und da passiert irgendwas, beziehungsweise das Kind erzählt dir was oder du weißt, die Eltern haben es gerade nicht so einfach. Am Anfang habe ich sehr viel mit nach Hause genommen, weil ich die Lösung haben wollte. Aber ich habe erkannt, dass alles ja seine Zeit auch braucht und alles ist ein Prozess. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, sondern ich bin wirklich als Unterstützung hier. Und das hat mir sehr weitergebracht. Auch von meiner ganzen Persönlichkeitsentwicklung war schon immer sehr fordernd. Ich musste weitermachen, weil ich wollte auch für die Kinder eben das beste Vorbild sein.
Klingt auch wirklich vernünftig und ist ein super wichtiger Tipp, dass man sich in irgendeiner Form auch ein bisschen davon abschotten kann, gerade wenn es so ein bisschen heiklere Themen sind. Man kann das schon an sich ranlassen, klar, das geht wahrscheinlich auch gar nicht anders. Mhm. Aber dann auch differenzieren zu können und zu sagen, okay, ich lasse es im Kindergarten, wie du schön gesagt hast, das ist schon sehr, sehr wichtig, glaube ich, ne? Damit du da nicht langfristig mit leidest. So. Gibt es dafür besondere Techniken, die du angewendet hast, oder hast du das mit der Zeit gelernt?
Ich habe es mit der Zeit gelernt. Dadurch, dass ich das, dass ich selber dann auch mehr mit Stressmanagement mich auseinandergesetzt habe oder mir Methoden beigebracht habe durch die Kunsttherapie oder die Familientherapie, dachte ich mir einfach, ich stelle mir jetzt einfach vor, ich schüttel mich ab oder klopfe das ab. Alles, was da war, ist gut. Das darf dort bleiben. Und wenn ich immer diesen Schlüssel, wenn ich die Tür zumache oder aus dieser Tür rausgehe, bleibt es da und ich gehe jetzt neu oder mit dem nächsten Schritt anders durch den Tag. Das ist auch Übungssache. Oder dass ich irgendwie ein Lied gehört habe oder eine Bewegung gemacht habe oder gesagt habe, Mensch, ich müsste was erzählen. Ich bekomme 5 Minuten Zeit dafür, habe mir den Wecker gestellt und habe mit einer Kollegin drüber geredet, also eine aus dem Team oder Freundin, die auch aus dem Bereich war, weißt du, dann hast du nochmal anders Feedback, nochmal vielleicht eine andere Perspektive darauf und dann kannst du es aber auch loslassen. Dann ist gut. Das ist auch ein Weg. Aber es ist alles möglich.
Sozusagen die Tür hinter sich abschließen und das nicht nur mental, sondern vielleicht auch sogar physisch, dass man sagt, ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe das mal auf einem Seminar gemacht, dass man irgendeinen Glaubenssatz, den man hatte von früher, auf ein Blatt Papier schreibt. Den zündet man an, ne, und wirft den dann tatsächlich ins Feuer und hat den dann hinter sich gelassen, also ganz aktiv.
Ja.
Das kann durchaus gerade auch am Anfang schon nochmal deutlich helfen, diesen Cut zu machen.
Auf jeden Fall. Ach, es gibt so vieles, Alex, da könnte ich noch stundenlang reden.
Das glaube ich. Und ich weiß auch, wo das herkommt. Du hast ja jetzt schon ein paar Dinge eben erwähnt im Nebensatz, was du eben noch alles gemacht hast. Und es passt auch wieder so gut zu dem, wie wir eigentlich gestartet sind mit dem, du wolltest das von Anfang an und du hast aber eben immer dich weiterbilden wollen, immer weiter lernen wollen, eben den Kindern bestmöglichst helfen zu können.
Genau.
Und du hast jetzt ein paar Sachen schon genannt, das war Heilpraktikerin.
Mhm, für Psychotherapie.
Was gab's noch?
Die Familientherapie, weil mein Wunsch war ja als Kind, dass ich so einen eigenen Kindergarten habe. Und die Familientherapie habe ich gemacht, dass ich auch so eine Art Begegnungsort schaffe in Zukunft, in dem wirklich alle miteinander Spaß haben wieder mehr in Interaktion zusammenkommen, in Beziehung und durch das Spielen, durch die gemeinsame Kreativität wieder mehr Verbundenheit in sich spüren und miteinander spüren.
Finde ich cool. Aber diese einzelnen Dinge, hat sich das dann ergeben oder war für dich ganz klar im Plan, okay, als nächstes das und dann kann ich nämlich mir alles aufbauen, mein großes Ziel, den eigenen Kindergarten zu gestalten.
Das hat sich ergeben, dass ich zum Beispiel dann fertig war mit 21, habe ich dann sehr viel mit den Kindern gemalt und einfach auch mit Kindern gearbeitet, die nicht gut Deutsch sprechen konnten beziehungsweise gar nicht geredet haben. Und die Bilder waren immer so eine Möglichkeit, mit ihnen in den Kontakt zu kommen, dass ich immer wieder gefragt habe, was hast du da gemacht oder habe für sie gesprochen. Und dadurch kamen wir in den Kontakt und ich habe einfach gemerkt, wow, je mehr das Kind wächst, desto mehr wächst das Bild, beziehungsweise andersrum. Beides wächst miteinander oder verändert sich. Und dadurch siehst du auch nochmal Veränderung in dem Kind, weil es malt sich zum Beispiel erstmal kritzi-kratzi, dann entsteht ein bisschen mehr Persönlichkeit, mehr Stärken, auf einmal wird dein Kreis draus ein Kopf, dann nimmt es sich mehr wahr mit einem Bauch. Weißt du, es entstand mehr. Und ich habe einfach gemerkt, wow, wenn ich so viel erreichen kann durch die Bilder und die Farben und die Formen und alles, dass ein Kind anders sich entfaltet. Das ist das Ding, was ich machen möchte. Und dann habe ich die Weiterbildung zusätzlich zu meinem Job gemacht, an den Wochenenden zum Beispiel. Und dann habe ich meinen Bereich gewechselt, bin dann in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gegangen, habe da nochmal neue Erfahrungen geschöpft und habe mir gedacht, man, das gehört nicht nur das Kind dazu, das zu unterstützen in der Heilung, sondern die Familie ist wichtig. Dadurch kam dann das der nächste Step. Ach, Familientherapie ist toll. Also es hat sich alles auf dem Weg ergeben bei mir, weil ich immer wieder auch meinem Herzen gefolgt bin oder gesehen habe, was ist jetzt nötig, was ist der nächste Schritt für mich? Was brauche ich und was brauche ich nicht?
Ja, so wird eben tatsächlich ein Schuh draus. Spannend, dann einzelne Schritte zu merken, okay, das wäre jetzt der logische nächste Schritt. Und eben aber nie das Ziel aus den Augen verloren, was auch wichtig ist für dich wahrscheinlich und den Weg und auch die Motivation, das zu machen. Weil neben dem Beruf an Wochenenden dann noch eine Weiterbildung, also da muss man das schon wirklich wollen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, absolut. Das ging ja auch nochmal 5 Jahre berufsbegleitend.
Wow.
Das eine, die Kunsttherapie ging 5 Jahre und die Familientherapie 3 Jahre. Also ich habe ein bisschen viel gelernt.
Ist alles andere als Stillstand bei dir und genau so soll's eben auch sein. Theoretisch 16 Jahre warst du dann Kindergärtnerin oder Erzieherin, sagt man korrekterweise.
Ja, Erzieherin, richtig? Ja.
Genau, dann hast du ja den Bereich gewechselt, das hatten wir.
Genau.
Und dann schließt sich ja eigentlich wiederum der Kreis zum jetzigen Zeitpunkt.
Mhm.
Wo bist du denn jetzt und wie weit entfernt bist du denn noch von dem Gesamtziel, also dem eigenen Kindergarten?
Also ich bin seit 2017 freiberuflich tätig. Das heißt, ich habe immer wieder teilweise halbtags gearbeitet und habe den anderen Tageshälfte als Kunsttherapeutin gearbeitet, freiberuflich, indem ich schon einzeltherapeutische Termine angeboten habe mit Jugendlichen oder Familientherapie oder Workshops gemacht habe. Und das ist jetzt auch so mein weiterer Weg, indem ich immer mehr und mehr meine Workshops und meine Kurse anbiete, um die Menschen einfach online als auch vor Ort noch mehr in ihre Stärke bringe.
Sehr gut. Das heißt, für wen genau, also für welche, nennen wir es mal Zielgruppe, wäre das tatsächlich interessant? Beziehungsweise, wenn ich das jetzt gehört habe und spannend finde, was du da bisher gemacht hast und glaube, dass du mir helfen könntest, mit welchem Problem kommen denn die Leute zu dir?
Also wenn du mehr Klarheit möchtest, Orientierung und vor allem auch dir selber mehr bewusst werden möchtest, was kannst du, wer bist du und wohin geht's, dann bist du bei mir richtig.
Hm. Also das klarzustellen, eben nicht zwangsläufig Kinder, wie eben damals, sondern wirklich auch Erwachsene, die sich selber besser kennenlernen wollen und das vielleicht eben in der Kindergartenzeit versäumt haben, wie es halt so häufig ist. So.
Ich glaube nicht versäumt, du hast es nicht versäumt. Es liegt in dir, nur da ist vielleicht ein Deckel drüber. Meine
Okay.
Meine Weise wäre es jetzt, dass wir nochmal hingehen und gucken, Alex, was hast du denn gerne gemacht im Kindergarten? Wo habe ich dich gefunden? Was geht dir immer noch einfach, ja?
Ja, und dann zu versuchen, diesen Deckel quasi abzunehmen und diese Potenziale freizusetzen.
Das ist dann mein Job.
Jetzt haben wir es. Und das eben auch mit einem Hintergrund von Familientherapie,
genau.
Heilpraktikerin,
ja,
und der Therapie jetzt. Das ist ja eine geballte Macht an Wissen und Möglichkeiten. Also da kannst du ja unterschiedlichste Ansätze verwenden. Das ist ja super cool.
Aber für mich ist es immer, das hört sich jetzt sehr, sehr viel an. Ich bin nicht so die Theoretikerin. Bei mir ist es einfach dieses Freisein. Ich möchte dir einfach das Gefühl vermitteln, dass du frei sein kannst bei mir. Mein Slogan ist so auch so, mal dich frei, mal dich glücklich. Es geht bei mir ums freie Malen, um die Intuition. Jeder Mensch hat seinen eigenen Malstil. Oder wenn du ihn verlernt hast durch die Schule, dass du vielleicht den Glaubenssatz hast, ich kann nicht malen, wird er nochmal neu entdeckt, genauso wie bei deinen Stärken auch. Also all das ist möglich. Ich habe kleine Kinder, die mit mir malen. Ich habe Jugendliche, die einfach nochmal wissen, was kann ich überhaupt? Gerade wenn sie so eine Krise haben, wer oder was bin ich gerade? Gerade im Thema Gender im Moment. Aber es geht wirklich einfach um die Stärkung jedes Menschen in jedem Alter. Und da bin ich auch da. Also Frauen, die jetzt sich gerade auch umorientieren im Thema, mache ich noch meinen neuen Job? Oder wie bin ich denn als Mama? Wie bin ich als Berufstätige, dass du beides kannst, Karriere machen als auch Mama sein?
Also ein bisschen die Identität wiederfinden. Dann weißt du jetzt Bescheid, wenn du das gehört hast, wenn dich das interessiert, melde dich auf jeden Fall bei der Ute. Ich werde natürlich alle Links etc. in die Shownotes reinpacken. Gerne auch, wenn du hast Kurse oder ähnliches. Gibt's eine besondere Sache, die du in den Vordergrund stellen wollen würdest, wo man sagt, das wäre so ein optimaler Einstieg vielleicht sogar?
Also der beste Einstieg ist natürlich, wenn du mit mir ein Gespräch machst, weil dann kann ich ganz genau schauen, was brauchst du im Moment und dann die nächsten Schritte. Was ist es denn? Weil ich habe verschiedene Tools an der Hand, verschiedene Möglichkeiten und ich gehe immer individuell auf mein Gegenüber ein.
Das heißt, es ist vor allem die merken, irgendwie kommen sie nicht weiter, wissen aber noch nicht warum. Die kannst du dann in so einem Gespräch eben schon mal abholen.
Und Klarheit schaffen, weil dadurch wird dann der Kopf wieder frei und dadurch weißt du, okay, das ist mein kleinster Schritt, den ich machen kann und ich bin ready dafür.
Sehr geil. Wissen wir Bescheid, wird auf jeden Fall alles verlinkt. Zu guter Letzt, liebe Ute, wir haben es fast schon geschafft, immer das berühmt-berüchtigte Erfolgsbarometer. Für dich ganz speziell würde ich es vielleicht ein bisschen abwandeln. Wenn du jetzt damals jemanden im Kindergarten gehabt hättest und der sich nach Jahren bei dir wieder meldet und sagt, hey, mir geht's super, ich fühle mich erfolgreich in dem Sinne. Für was müsste der sich denn bei dir bedanken, dass du das Gefühl hast, du hast damals erfolgreich als Erzieherin gearbeitet?
Das ist, also, wenn sie kommen würden und sagen, Mensch Ute, das ist so schön, ich weiß, was ich kann und ich habe den Traumberuf, den ich möchte. Ich tue das, was ich liebe. Das ist der größte Erfolg. Wenn ich die Kinder sehe oder jetzt die Jugendlichen, die sagen, Mensch Ute, das war so toll und ich danke, dass du mir das damals gesagt hast oder danke, dass du ein Teil warst. Das ist der größte Erfolg, wenn ich die sehe, dass sie einfach diese Strahlen in den Augen haben. Das ist das Schönste, was für mich der Erfolg dabei ist in meiner Arbeit.
Das klingt doch wirklich fantastisch. An der Stelle natürlich dann auch ein Aufruf an alle, die mal von dir als Erzieherin zu tun hatten. Wenn ihr die Ute noch kennt, wenn ihr sagt, hey, Moment mal, die kenne ich doch, dann meldet euch super gerne bei ihr.
Ja. Ich habe Instagram und LinkedIn habe ich auch oder Facebook. Aber Instagram ist eigentlich ganz einfach, mit mir in den Kontakt zu kommen.
Dann schreibt der Ute gerne auf Instagram. Irgendeine Nachricht reicht völlig, weil wenn man halt 5 oder 10 Jahre später wirklich hört, hey, du hast irgendwie einen Satz oder ein Wort gesagt, dann hat's bei mir Klick gemacht und seitdem, ne, läuft's bei mir viel besser. Besseres Feedback und eine schönere Geste kann man sich ja eigentlich gar nicht wünschen.
Absolut. Vielen Dank für deine Zeit und dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne, Ute. Mach bitte weiter so mit deiner super wichtigen Arbeit. Und sobald der Traum erfüllt wird mit dem eigenen Kindergarten, machen wir super gern nochmal eine neue Folge.
Unbedingt.
Ja, und dann werden wir auf jeden Fall alle Kids, ne, die werden Schlange stehen bei dir, weil sie Bescheid wissen, da sind sie gut aufgehoben.
Schön, danke dir, danke.
Toll, Ute, dann danke ich dir und bis ganz bald. Wir hören
bis
uns.
Bis ganz bald, tschüss.
Von ganzem Herzen danke, dass du zugehört hast. Und hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freue ich mich sehr, wenn du dem Jobgeflüster-Podcast eine positive Bewertung auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast hinterlässt. Außerdem ist für uns Podcaster dein Feedback wirklich essentiell. Also zögere nicht und folg mir gern auf Instagram unter Jobflüsterer mit UE. Ich freue mich riesig über jeden Gedanken, den du mit mir teilst, denn nur so kann ich mich noch weiter verbessern und dein Hörerlebnis noch weiter steigern. Wir hören uns beim nächsten Mal, dein Jobflüster.